Hallo und ein schönes Wochenende euch. Wir hier im Streamgestöber wollen da natürlich wieder eine neue Serie für euch auschecken. Und zwar nicht irgendeine Serie, sondern A Knight of the Seven Kingdoms. Ich freue mich ja da schon seit Monaten, ja Jahren fast schon drauf. Und deshalb musste ich mir unbedingt meine Westeros-Korrespondentin Jenny Jecke einladen, um hier drüber zu reden über die neue Game of Thrones-Serie. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Hast du dich genauso wie ich auf diese Serie gefreut oder warst du eher so, jetzt kommt tatsächlich die dritte, gab ja noch House of the Dragon, gibt's immer noch, gefreut oder war das eher so, ich guck mal, was auf mich zukommt?
Ich muss sagen, ich war sehr skeptisch. Mhm. House of the Dragon mochte ich, aber ich war von der zweiten Staffel im Finale ein bisschen arg enttäuscht und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich, während House of the Dragon noch läuft und noch gar nicht fertig erzählt ist, schon die nächste Serie brauche. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Verstehe. Vielleicht für euch zur Einordnung, die Serie startet am 19. Januar mit der ersten Folge und dann kommen die 6 Folgen wöchentlich. Das heißt, wir haben hier den Vorteil, wir sitzen hier schon und haben sehr viel gesehen, was ihr noch gar nicht gucken konntet. Entsprechend werden wir natürlich hier nicht mit Spoilern euch um die Ohren hauen, sondern euch versuchen, einen Eindruck zu geben, was denn das ist. Ich habe mich ja schon sehr lange darauf gefreut, einfach, ich bin ja Fantasy-Fan und ich bin Game of Thrones-Fan und nachdem die Naomi Watts-Serie so sang- und klanglos nach dem Piloten abgesetzt wurde und wir nie wieder was zu sehen bekommen haben, dachte ich, jetzt ist es auch mal wieder Zeit, noch eine neue Ecke zu erkunden und ich kannte tatsächlich natürlich auch schon die Vorlage, die dazu existiert. Vielleicht magst du das mal einordnen für Leute, die sich fragen, hat das jetzt wieder eine George Martin-Vorlage oder nicht?
Also Game of Thrones basiert ja auf der nie vollendeten, muss man ja sagen, vielleicht noch nicht.
Noch, aber bitte betone ein noch.
Nie ist realistischer verendeten Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer, die Martin ja in den 90ern schon begonnen hat, auch wenn die Serie dann erst 2011 kam. Auch in den 90ern hat er eine Reihe von Kurzgeschichten angefangen zu veröffentlichen. Mittlerweile gibt es 3, wobei es schon Arbeitstitel für 5 Kurzgeschichten gab. Also es kommt einem irgendwie alles bekannt vor. Ne? Also es gibt Arbeitstitel für 5 verschiedene Kurzgeschichten über einen Heckenritter und seinen Knappen. Mhm. 3 wurden aber bisher erst veröffentlicht. Und zwar zwischen 1998 und 2010. Also dieser Stoff, der hier als Grundlage für die Serie bildet, entstand noch bevor George R. R. Martin wirklich zu mega, mega, mega Weltruhm gekommen ist mit Game of Thrones. Und in Deutschland sind diese 3 Kurzgeschichten erschienen in dem Band Der Heckenritter von Westeros. Ich glaube, ich muss auch noch erklären, dann, was ein Heckenritter
Bitte.
Ist. Und Das Urteil der 7. Das ist ein bisschen verwirrend. Wenn man aber die Synopsen durchliest, erkennt man, dass im Grunde jede Geschichte irgendwie ein Trial by Combat enthält. Vielleicht ist deswegen der Untertitel so gut. Die einzelnen Geschichten heißen Der Heckenritter auf Deutsch. Das ist die Grundlage für die erste Staffel. Dann gibt es Das verschworene Schwert.
Das verschworene Schwert ist auch so ein Titel. Das heißt im Englischen
muss man siebenmal hin.
Sword.
Das Sworn Sword. Genau. Und Der geheimnisvolle Ritter.
Es könnte auch so ein Kindertitel eines deutschen Abenteuerfilms sein.
Finde ich aber sehr passend, weil ich mir darunter richtig so ein, ich weiß nicht, so ein 100 Seiten Pulp-Roman über Ritter irgendwie drunter vorstellen kann. Das verschworene Schwert. Das ist also einfach, man darf es nicht aussprechen. Aber das ist, glaube ich, genau das, was draufsteht und drinsteht.
Ja. Das sind 3 Novellen, also 3 sehr kurze Romane, wenn man so will, die in sich geschlossen sind, aber natürlich auch aufeinander aufbauen, dann in der Reihenfolge, aber längst nicht so lang wie die anderen
Feierbücher. Sehr schnell lesen.
Hast du sie gelesen, Jenny?
Also ich habe mir erst alle 6 Folgen von der ersten Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms angeschaut, weil ich diesmal ein einzigartiges Game of Thrones-Erlebnis haben wollte, nämlich erst das zu schauen und dann das zu lesen. Vielleicht noch als Kontext, die letzte Serie House of the Dragon war ja auch eine Adaption, aber bestand im Grunde basierte auf einem fiktiven Geschichtsbuch. Also der Unterschied zu House of the Dragon ist, glaube ich, dass hier mehr als Grundlage da ist, um eine Geschichte zu erzählen. Während House of the Dragon, die Geschichte der Serie, sind, glaube ich, 200 Seiten.
Mhm. So mehrere Kapitel in diesem Geschichtsbuch.
Ja, also es ist ähnlicher oder ähnelt mehr dem Vorgehen bei Game of Thrones, aber man hat nicht so eine riesen Romanreihe, sondern eben diese wirklich Kurzgeschichten im Grunde, die man da hintereinander weglesen kann an einem Tag im Grunde.
Auf jeden Fall. Hat es dir gefallen beim Lesen? Ich weiß, du hast ja immer deine Probleme mit dem Sprachstil von Martin gehabt in der Hauptreihe.
Ich fand's ich bin ja noch nicht ganz durch, aber ich finde es bisher sehr, sehr unterhaltsam. und so leicht irgendwie, während bei Game of Thrones ja wirklich einfach sich das Grauen aneinander reiht und man ständig diese Kapitel hat, die auf dem Cliffhanger enden, um dann den zur nächsten Figur zu springen. Im nächsten Kapitel ist das hier alles schön geradlinig und man schwimmt da irgendwie so durch oder reitet vielleicht auch durch das Tal und die Höhen dieser Geschichte. Und das macht schon Spaß, ja.
Ja, ich habe es auch sehr gern gelesen, auch mehrfach schon jetzt, als die Serie kam nochmal und dachte auch, das bietet sich wirklich an. Es hat mich am Anfang überrascht, dass diese 6 Folgen, die es ja nur in Staffel 1 sind, und wir sollten auch dazu sagen, das sind nur so halbstündige Folgen, dann sich wirklich nur die erste Novelle nehmen, den Heckenritter, weil ich dachte, machen sie es jetzt, dass sie immer pro 2 Folgen sozusagen eine von diesen Geschichten erzählen, aber es ist eine gute Entscheidung, dass sie es nicht getan haben, sondern sich da die Zeit lassen. Wir sollten vielleicht auch dazu sagen, dass die Serie, die von Showrunner Ira Parker geführt wird, auch gleichzeitig George R. R. Martin als Co-Showrunner, als Co-Schöpfer mit an der Seite hat. Das heißt also, selbst wenn wir vielleicht nie wieder Duncan and Egg-Geschichten weitere bekommen, was ja vielleicht passieren könnte, hat zumindest er da auch den kreativen Input, wie es weitergehen sollte, falls sie mehr als 3 Staffeln erhält. Aber jetzt erzähl uns doch erstmal, Jenny, worum geht's überhaupt? Und
also,
wo befinden wir uns in Westeros, sowohl zeitlich als auch örtlich?
Also irgendwo in der Mitte, würde ich mal sagen.
Es ist tatsächlich eher Südwesten, habe ich nachgeguckt gestern.
Ja, halt da nicht zu weit weg, würde ich sagen, von King's Landing, weil so große Sprünge hat der Dank, wie er im Deutschen und im Englischen heißt, noch nicht gemacht. Die Serie beginnt genau da, wo die erste Kurzgeschichte beginnt. Im Grunde auf einer Anhöhe, wo der Dank ein Knappe, das heißt sozusagen der Azubi eines Ritters, seinen Ritter, seinen Lehrmeister begräbt gerade. Das war jetzt ein Heckenritter, ein Begriff, den ich auch erstmal durch die diverse Reddit-Threads und die Geschichte selbst erfahren musste. Ein Heckenritter in der Welt von George R. R. Martin ist im Grunde sowas wie ein Söldnerritter. Ritter haben ja normalerweise ihre Herren, denen sie zu allen, wenn die in den Krieg ziehen, denen sie vielleicht auch Abgaben machen von ihrem Landbesitz und so weiter und so fort. Aber ein Heckenritter hat keinen Herrn, der ist wie ein Ronin in Japan sozusagen, ein herrenloser Samurai. Und er zieht herum und je nachdem, wo an welchem Hof er zum Beispiel ankommt, fragt er halt, hab ich hier einen Job? Willst du gerade jemanden überfallen? Hast du irgendjemanden, mit dem ich mich schlagen muss? Oder gibt es hier ein Turnier, wo ich zum Beispiel die Ausrüstung gewinnen kann, die anderen verlieren, um sie dann zu verkaufen und mir den Lebensunterhalt zu verdienen?
Also eine Mischung aus Söldner und Tagelöhner, könnte man
genau,
sagen.
Genau, aber schon ein bisschen mehr als ein Tagelöhner. Also der Dank stammt ja aus Flea Bottom. Ich benutze hier größer als die englischen Begriffe, weil ich auch die englische Version lese. Die war billiger für mein E-Book als die deutsche Version. So einfach ist das. Und der Dank stammt aus Flea Bottom, also für ihn ist schon ein Aufstieg als Knappe jetzt in der Ausbildung zu sein. Flea Bottom ist ja das Armenviertel.
Aus dem Ghetto von King's Landing.
Genau, oder Königsmund. Und er begräbt aber jetzt gerade seinen Lehrmeister, seinen Ritter und nimmt dessen Schwert an und auch dessen Schild und wird fortan Sir Duncan the Tall genannt. Und alle, die ihm begegnen, fragen sich, ist das wirklich ein Ritter? Wurde er eigentlich zum Ritter geschlagen? Das ist eine Frage, die ich hier natürlich nicht beantworten werde. Aber jedenfalls macht er sich auf zu einem großen Ritterfestival, wo sich Ritter für gewöhnlich die Köpfe einschlagen, um da sich einen Namen zu machen. Das ist ganz wichtig. Niemand kennt ihn. Er kommt aus dem Nirgendwo. Alles, was er hat als Verbindung zur Welt, ist sozusagen die Beziehung seines Lehrmeisters zu den unterschiedlichen Höfen und Häusern, die wir teilweise auch kennen, zum Beispiel Baratheon und so weiter. Und bei diesem großen Tournee, wo er dann hinreitet, hat er halt vor, sich einen Namen zu machen, Verbindungen zu schaffen, Geld zu verdienen, was eben Ritter so machen. Und unterwegs trifft er auf einen kleineren Jungen, der sehr seltsam kahlköpfig ist, sieht so ein bisschen aus wie ein Alien. Und später wird seine Familie auch noch als Alien bezeichnen, was ich sehr lustig finde. Ein Junge mit Geheimnissen, würde ich mal sagen, wo es immer mehr Hinweise gibt, woher er stammt. Das verrate ich jetzt aber nicht, weil ich glaube, für viele, die die Vorlage nicht kennen, ist es trotzdem immer noch eine feine Überraschung in der dritten Folge, wenn verraten wird, wer der Junge ist. Aber dieser Junge will unbedingt sein Knappe werden. Duncan ist jetzt der Ritter, brauchte eigentlich einen Knappe. Gemeinsam landen sie dann mehr unfreiwillig zusammen bei diesem großen
Turnier,
Wettstreit, dem Turnier, genau. Und da kreuzen sich dann auch Duncans Wege mit fahrendem Volk natürlich dort, das dort Geld verdient, aber auch den großen Häusern von Westeros. Die Baratheons habe ich ja schon erwähnt, der Lionel Baratheon, den finde ich ganz toll, ist einer meiner Lieblingsfiguren in der ganzen Serie, aber vor allem auch Targaryens.
Und die kennen wir natürlich, die Targaryens. Die haben ja in Game of Thrones ihre Herrschaft gerade verloren gehabt und Daenerys wollte sie zurückerobern. In House of the Dragon sind sie auf der Höhe ihrer Macht, bevor dann der Bürgerkrieg ausbricht. Und jetzt, wir sollten ja sagen, es ist etwa 50 Jahre nach House of the Dragon und 100 Jahre vor Game of Thrones.
Ja, also ich würde sagen so 90 Jahre vor Game of Thrones, weil in der Serie eine Figur mindestens erwähnt wird, die wir in Game of Thrones auch treffen.
Ja, da habe ich mich auch drüber gefreut. Aber verraten wir euch leider auch nicht.
Das verraten wir nicht. Hat mit den Verwandtschaftsverhältnissen zu tun. Also es ist quasi der Mittelweg. Wir leben in einem Westeros, wo es keine Drachen mehr gibt. Weil House of the Dragon erklärt, warum die Targaryens ihre Drachen verloren haben. Und Game of Thrones erklärt, wie die Targaryens wieder zu ihren Drachen kommen. Und wir sind in der Schnittmenge dieser zwei Zeitebenen. Es gibt keine Drachen, es gibt keine Magie in der Welt, auch wenn es noch Wahrsagerinnen gibt, die rumlaufen und dir sagen, du wirst ein furchtbares Schicksal erleben. Das gibt's noch, aber das ist keine magische Welt, in der wir hier leben.
Darauf solltet ihr vielleicht euch auch einstellen. Also wenn ihr jetzt eine große Fantasy-Serie mit Drachenkämpfen und Feuer erwartet, dann werdet ihr nur Puppen bekommen, die so tun, als würden sie Feuer spielen. Aber sehr coole Effekte.
Drucken.
Also das, so ein Puppenspiel würde ich mir auch angucken, muss ich dazu sagen. Ja, das ist doch schon mal eine schöne Einführung. Also wir wollen im Prinzip sehen, wie Dank oder Sir Duncan der Große sich seine Sporen als Ritter verdient und dafür muss er erstmal sich andere auf seine Seite ziehen und mit anderen Rittern vielleicht anfreunden. Leider ist Sir Dank nicht die hellste Kerze im Kronleuchter von Westeros, aber das stört uns gar nicht.
Ich weiß gar nicht, aber ich finde ihn schon schlau.
Er ist einfach unbeholfen, würde ich sagen.
Er ist eben ein sehr ungewöhnlicher Charakter für eine Figur aus einer Game of Thrones-Serie, weil was wir bisher getroffen haben, sind entweder Brutalos oder gewiefte Intriganten oder gewiefte Brutalos. So, das sind so die klassischen Game of Thrones-Figuren, gerade bei den Männern natürlich. Selbst die Söldner, also Figuren wie Bronn zum Beispiel, haben schon alles gesehen, so die ganze Brutalität der Welt und sind so komplett irgendwie zynisch oder haben eben dann so einen sarkastischen Humor. Und Dank ist jemanden, der, obwohl er aus wirklich den Schlimmsten ist, glaube ich, von allen Game of Thrones Figuren, die wir so kennen, kommt er mit aus dem sozusagen den schlimmsten Verhältnissen. Mhm. Es gibt auch Flashbacks in der Serie und er hat Furchtbares mit ansehen müssen, kommt aus tiefster Armut, aber geht in diese Welt mit einer Naivität und einem Glauben, dass es noch das Gute gibt und dass Ritter ehrbar sind, die sehr erfrischend ist, finde ich, vor dem Hintergrund dieses ganzen Gemeuchels, was wir in den letzten Jahren in Westeros gesehen haben.
Auf jeden Fall. Er hat da so ein Ehrgefühl wie die Starks, könnte man vielleicht gerade noch so vergleichen, dass wirklich die Welt eigentlich auf was Gutes hinstreben sollte.
Aber nicht so arrogant wie die Starks.
Sondern eher so aus dem Herzen dran glaubend. Und ich finde das so wahnsinnig charmant, wie unbeholfen er dann auch teilweise durch diese Welt geht. Und die Leute machen sich über ihn lustig. Da gibt es dann zwei Prostituierte, die sagen, ein Heckenritter ist doch einfach nur wie ein richtiger Ritter, nur trauriger. Und der hat da überhaupt keine schlagfertige Antwort drauf. Aber es ist so entwaffnend, wie er halt dann damit umgeht, dass die anderen auf einmal auch nicht mehr wissen, wie sie ihn eigentlich wie sich drüber lustig machen sollen. Und das ist eine wahnsinnig schöne Hauptfigur, finde ich, die sie uns da erschaffen haben.
Ja, das ist auch für mich einer der Gründe, warum ich relativ schnell meine Zweifel abgelegt habe, so im Vorfeld, weil ich hätte jetzt wirklich nicht noch eine dritte Intriganten-Serie gebraucht. Also ich mochte auch House of the Dragon mit Abstrichen, aber es ist wirklich was komplett anderes. Zumindest in der ersten Staffel, was so den Glauben an das Gute in Menschen angeht, aber auch was die Erzählweise angeht, weil das muss man auch sagen, wir haben Dank und wir haben, im Englischen heißt er Egg mit E-G-G,
wie das Ei. Das Ei.
Im Deutschen heißt er Ei.
Wie sein Eierkopf.
Das habe ich nur recherchiert, wo ich mich frage, wie sie das in der deutschen Übersetzung dann begründen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Ich würde ihn jetzt einfach Egg nennen, weiterhin, weil das passt besser. Und das sind im Grunde die zwei Hauptfiguren, wobei in der ersten Staffel der Fokus sehr klar auf Dank liegt. Das heißt, wir haben hier natürlich auch ein Ensemble an weiteren Figuren, aber wir haben nicht diese unterschiedlichen Schauplätze, zwischen denen wir ständig wechseln und diese große Diplomatie und so. Das spielt alles im Grunde keine Rolle in A Night of the Seven Kingdoms. Die Erzählung ist viel, viel geradliniger, abgesehen von Flashbacks, die Serie auch unterscheiden von Game of Thrones. Es ist wirklich eher auch eine Abenteuerserie als eine Fantasy-Serie und es ist relativ geradlinig. Kleines Setting, auch keine großen geografischen Sprünge, die hier gemacht werden. Und ist eher so ein bisschen, würde ich sagen, wie eine Mischung aus The Mandalorian und die Sieben Samurai. Mhm. Und ich glaube, es gibt nicht sogar eine Folge von The Mandalorian, die Sieben Samurai referenziert. Also so dieses ungleiches Duo.
So ein bisschen wie Arya und der Hound, musste ich häufig dran denken. Genau. So ein ganz großer Kämpfer und so ein ganz kleines Kind, was aber Schleue mitbringt.
Genau, aber eben auch beide, wie gesagt, noch nicht so von der Welt zerschlissen, sage ich mal, wie der Hound insbesondere. Und sie treffen halt unterschiedlichste Gestalten. Und vielleicht gibt es sogar ein Team-Up.
Wer weiß, durchaus möglich, wenn man auf den Titel des Buches schaut, wenn ihr euch den jetzt gemerkt habt. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir da diese zwei Figuren haben, an die wir uns klammern können. Du meintest auch schon, wir haben diese Gradlinigkeit an einem Ort. Dadurch passiert diese Sprünge zurück eher in die Vergangenheit. Man hat am Anfang so ganz kurze reingeworfene Szenen, das fast schon komödiantisch rüberkommt, wenn dann immer mal kurz, wenn irgendwas sagt und eine Vergangenheit aufblitzt, was kommentiert wird. Auch auf die Trailer haben viele Fans schon so reagiert, dass sie dachten, ist das jetzt eine Comedy-Serie, da war schon viel Humor drin. Würdest du sagen, diese Serie ist lustiger als Game of Thrones und House of the Dragon?
Ja, sie ist deutlich lustiger, leichter auch, leichtfüßiger. Das hat mich manchmal auch gestört. Also gerade am Anfang hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen zu zwanghaft versucht, die Dramatik, die wir mit Game of Thrones assoziieren, zu brechen durch einen komischen Moment und uns zu sagen, this is not your father's Game of Thrones. Das fand ich manchmal ein bisschen nervig, aber das waren wirklich nur so vielleicht in der ganzen Staffel 3, 4 Momente. Insgesamt denke ich, dass der Humor sehr gut zündet, weil er nicht aufgesetzt wirkt, sondern sich gerade aus dieser Hauptfigur, die einfach groß ist und sich ständig stößt und eben wie gesagt nicht so wortgewandt ist wie ihre Gegenüber, das ergibt sich recht organisch aus dieser Figur. Und ich würde auch sagen, da gibt es keine Figur, die einfach nur zum Comic Relief zum Beispiel da ist, sondern alle sind irgendwie in sich glaubwürdige Figuren, die es da zu diesem Wettstreit der Ritter getrieben hat, aus den unterschiedlichsten Gründen, hauptsächlich Langeweile und Geld. Und da ergeben sich dann ganz organisch humoristische Momente, die mich auch sehr gut unterhalten haben.
Ja, ich denke aber, man sollte auch betonen, die Dramatik ist trotzdem vorhanden. Also da hängt auf einmal viel dran, wenn sich die Geschichte weiterentwickelt und er sich dann so in die Spiele der Mächtigen verstrickt, wo er eher so reinstolpert, weil er halt so ehrbar ist.
Ja, ist so ein bisschen Schmetterlingseffekt, ne? Irgendwo im Grünen von Westeros trifft ein frisch gebackener Ritter eine Entscheidung und das hat Auswirkungen, die sogar bis eigentlich in die Geschichte von Game of Thrones selbst wirken.
Das ist eine schöne Beobachtung.
Ja.
Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass ihr jetzt Last Jedi von Game of Thrones bekommt. Obwohl
das wäre nicht schlecht. Last Jedi ist ein hervorragender Film und dazu stehe ich.
Ich dachte nämlich tatsächlich bei einer Szene in der allerersten Folge, da gibt es diesen Moment, wo er sich so aufrichtet und auf einmal kommt dann die Musik schwillt langsam an, das Game of Thrones Thema wird gespielt und dann gibt es einen harten Schnitt, die Musik erst hört auf und man sieht, wie er hinter den Baum kackt.
Ja, die Szene, das ist eine der Szenen, die ich einfach nervig fand. Ich habe die erste Folge auch 3-mal geschaut bisher. Aha. Und jedes Mal dachte ich, ach warum? Aber da kann man auch schnell drüber hinwegsehen, weil das nicht der Modus operandi der Serie ist. Die findet sehr schnell ihren Ton und hält ihn auch durch bis zum Ende. Und man kann auch wirklich mitfühlen. Ich fand die Serie wirklich in Teilen sehr, sehr berührend. Einfach gerade auch, weil der Peter Claffey, den ich schon mehrfach gesehen habe und noch nie bemerkt habe, der Schauspieler.
Wo hat er mitgespielt? Mir hat er aber auch gar nichts gesagt, als ich so den Namen gelesen habe.
Ich habe dann halt hinterher nur gesehen, dass er in Dingen mitgespielt hat, die ich kenne, zum Beispiel Vikings Valhalla und Bad Sisters. Beides habe ich geschaut und ich könnte euch nicht sagen, wen er da spielt. Aber der spielt den Dank und der hat so eine wirklich schöne Art unter seiner hünenhaften Figur, die ja eher einschüchternd ist, sondern wirklich so eine Zärtlichkeit auch herauszutreiben. Auch in Verbindung natürlich mit dem Eck, mit dem er einige schöne, berührende Szenen hat, ohne dass es so ist, wie, um nochmal den Mandalorian zu erwähnen, dass diese Beziehung so verniedlicht wird zwischen den beiden. So. Also der Eck ist auch irgendwie ein exzentrischer Kaut.
Der ist ja so ein so klein gebauter, irgendwie ganz süßer Kerl irgendwie, dass man den auch sofort ins Herz schließen muss.
Ja, mit Abstrichen.
Mit Abstrichen. Aber witzigerweise, weil du gerade noch Peter Claffey erwähnt hast, der hat übrigens seinen Charakter beschrieben als weniger sexy und weniger selbstbewussten Geralt von Rivia aus The Witcher. Ich fand, das war einfach so ein bisschen so eine sehr selbstironische Beschreibung, deshalb fand ich das irgendwie süß.
Ja, und den Darsteller von Eck, den Dexter Saul Ansel, den habe ich tatsächlich auch in Erinnerung, weil der hat mitgespielt in hier dem Hunger Games Film, dem letzten The Ballad of Songbirds and Snakes.
Ja, ganz kurze Szene als junger Snow. Du hattest noch andere Figuren erwähnt. Ist dir sonst noch jemand aus dem Cast im Gedächtnis geblieben, den du hier noch hervorheben möchtest?
Ja. Und zwar, also ich hatte ja schon den Lionel Baratheon erwähnt. Die Baratheons sind ja so ein bisschen, die tun mir immer leid, weil in Game of Thrones werden sie in der ersten Staffel eingeführt und ihre charismatischste Figur stirbt. Einmal mittendrin wird von einem Hirsch oder ein Eber oder so.
Eber, bitte, ein Eber, ja.
Aufgespießt im Grunde.
Robert Baratheon, der König, wenn ihr euch erinnert.
Genau, und hier treffen wir Lionel, einen seiner Vorfahren wieder, der von Daniel Ings, den ich auch vorher nicht kannte. Ich kannte, glaube ich, fast niemanden irgendwie aus diesem
Daniel
Cast.
Daniel Ings kannte ich aus der großartigen Netflix-Serie Lovesick, wo er auch so ein Sidekick, so einen besten Freund spielt. Deshalb kannte ich ihn schon, dachte, was, der in der Game of Thrones-Serie, aber es funktioniert total.
Ja, der hat eine sehr schöne Rolle, weil er so das, was man mit Baratheons assoziiert und vor allem mit Robert, nämlich diese Feierlaune, sage ich mal nett, das trägt er hier auch weiter, ohne wie eine Kopie von dem zu wirken. Das heißt, so diese Idee, dass diese Häuser von Restaurers auch so Charaktereigenschaften über Generationen weg mittragen, die hat man hier auch. Es trifft aber auch auf die Targaryens zu, die ich hier fast noch interessanter finde, als in allem, was wir bisher in Game of Thrones und House of the Dragon gesehen haben, weil hier wirklich sehr, sehr unterschiedliche Targaryens aufeinander stoßen, die ich finde auch mehr Unterschiede haben als zum Beispiel die Familien aus House of the Dragon, das sind ja die meisten Targaryens, die wir bisher gesehen haben. Und da stach einer heraus, natürlich Prince Baelor.
Ja, so gut.
Breakspear ist sein englischer Spitzname, gespielt von Bertie Carvel, den ich auch nur so aus. Den habe ich oft schon gesehen, aber noch nie tiefer drüber nachgedacht.
Ich habe ja für unser Fantasy-Ranking Dr. Strange und Mr. Norrell, da hat er, glaube ich, so die größte Rolle mitgehabt als Mr. Norrell, Zauberer.
Jonathan Strange meinst du?
Jonathan Strange und Mr. Norrell, ja, genau.
Jonathan Strange.
Genau, den hat er gespielt.
Mr. Norrell war, glaube ich, hier Eddie Marson.
Genau.
Das war der.
Und jetzt spielt er in der Harry Potter-Serie dann übrigens auch Cornelius Fudge, den Zaubereiminister.
Das habe ich auch gesehen und kann das nicht mit seiner Rolle als Baelor.
Aber in Baelor ist er so gut, dass ich echt dran gucken musste und dachte, was, das ist Bertie Carver?
Ja, also weil Baelor wirklich so ein, also erstens ist ein Targaryen mit schwarz-grau melierten Haaren. Das wird in dem, also wenn man dann...
Wenn man House of the Dragon gesehen hat, weiß man, dass die jetzt auch nicht nur blonde Haare haben
ja,
müssen.
Ja, und er ist auch, glaube ich, halb Martell. Also seine Mutter kommt, glaube ich, aus Dorne.
Ah.
Oder so, habe ich nachgelesen. Er wirkt nicht wie ein Targaryen und könnte auch so eine Art von Bild sein, wie Targaryens sein könnten. Was manchmal ein bisschen traurig ist, wenn man sich das Schicksal dieser Familie anschaut.
Aber dass halt nicht alles irgendwelche Irren sind, die herrschen wollen, sondern dass auch bedachte Menschen da drin sind, die irgendwie.
Aber es gibt natürlich auch irre Targaryens. Und zwar Arian Brightflame Targaryen. Also wer seinen Targaryen fix braucht, einfach ich brauche nur einen sadistischen, blonden jungen Mann. Dann kriegt man den auch.
Das stimmt. Wo unterscheidet sich jetzt die Serie von Game of Thrones und House of the Dragon und wo ist dann doch irgendwie dieses Gefühl vorhanden? Das, glaube ich, interessiert viele natürlich, die anderen vorigen Serien geliebt haben.
Also eine Parallele, die ich eindeutig sehe, ist so diese Frage, wie diese Privilegien, die gerade diese Adligen in der Welt von Westeros haben, die Menschen schlimmer machen, als sie sein müssten. Das war auch ein großes Thema in Game of Thrones und so dieser Druck, unter dem die Leute stehen, wenn sie Thronfolger sind oder was weiß ich. So dieser Gedanke, da gibt es mehrere Stände und was macht das mit den Menschen in dieser Welt zu leben, vereinfacht gesagt. Und das, was hier halt hinzukommt, ist, dass man wirklich jemanden aus dem untersten Stand hat und alles aus seiner Geschichte, aus seiner Sicht erzählt wird. Was ich halt wirklich interessant finde, was wir so in dieser Art noch nicht gesehen haben. Bisher hatten wir in Game of Thrones immer Figuren, die schon lange aus diesem Loch herausgekommen sind. Varys ist zum Beispiel so jemand, wo man dann diese Erfahrung sieht in seinem jetzigen Verhalten. Und bei Dank kann man quasi zusehen, wie er sich entwickelt und diesen anderen Blick auf diese hohen Häuser bekommen. Thematisch gesehen, was sich unterscheidet, ist für mich schon dieser Fokus auch auf die Frage, wie sich Menschen Wahlfamilien suchen, um Platz in der Welt zu finden. Weil Dank ein Weise ist und er erst in dem Ritter eigentlich eine Art Vaterfigur findet, dessen Azubi er wird sozusagen. Und dann selber wird er ja zu einer Vaterfigur eventuell für Egg, Und gleichzeitig hat man dann alle diese Figuren, die sich um sie herum gruppieren, die auch seinen Stand teilen, die anderen Ritter und so weiter, aber eben die gleichzeitig keine Heckenritter sind, sondern eben zu irgendwelchen großen Häusern gehören. Und bei Game of Thrones hat man immer eigentlich den Fokus auf Leuten, die in starken Familien hineingeboren werden und mit diesen dann kämpfen und auch untereinander heiraten. Innerhalb der Familie oft auch, wenn sie blond sind. Das ist ein ganz anderer Fokus, glaube ich, als bei Game of Thrones. Und das hat mir auch wirklich sehr zugesagt.
Gehe ich voll mit. Ich würde noch hinzufügen, wenn man so den Tonfall sich anschaut, dass ich schon viele Game of Thrones-Gefühle hatte beim Schauen. Also gerade so diese Charakterzeichnungen, wie das da auch Dialoge mal Raum bekommen, die Details, wie so eine Welt ausgeschmückt wird. Ich muss immer an diese Szene denken. Da wird Turnier wird eröffnet und dann gibt's so einen Hustler, der nur im Hintergrund irgendwie nur schreit, Lord Ashford Foxes Sheep. wo ich denke, das hätte man nicht reinpacken müssen, aber es macht die Welt irgendwie sofort gelebt. Und es gibt natürlich auch, wie bei Game of Thrones, ab und zu so ein paar Gewaltspitzen, aber jetzt nicht nur um der Gewalt willen, sondern es hat dann auch so einen Impact, so einen Nachhall in der Serie.
Ja, ich würde auch sagen, die Gewalt ist hier schon ein starker Ausdruck des Handwerks, dem der Ritter nachgehen muss. Die Gewalt ist sein Job. Das ist zwar ein Turnier, aber das bestreitet der Dank ja auch, weil er Geld verdienen muss. Und dadurch wird er auch in die Gewalt hineingezogen. Wenn auch auf anderem Wege, als er es ursprünglich denkt. Und deswegen wirkt sie nicht wie ein Selbstzweck. Ich hatte schon am Anfang Probleme, das so ein bisschen mit meinem Westeros zu verbinden und habe mich manchmal am Anfang gefragt, so, wenn das jetzt einfach eine Serie heißt, die der verschworene Ritter oder was weiß ich, oder das verschworene Schwert, keine Ahnung, die einfach so heißen würde, ohne dass es eine Anbindung an Game of Thrones geben würde, würde ich eigentlich einen Unterschied merken. So, und ich würde sagen, man könnte die dann genauso schauen. Man braucht diese Verbindung zu Game of Thrones nicht. Wo ich es dann gemerkt habe, ist dann wirklich, wenn sie bei dem Turnier sind in Ashford und dann die ganzen Häuser aufkreuzen. Und man wirft einen Blick auf so einen Saal, wo mehrere Targaryens irgendwie sitzen und man sieht schon, oh mein Gott, die Beziehungsverhältnisse, die müssen alle mal miteinander reden. So. Also dieses Gefühl so innerhalb von wenigen Sekunden wird so eine Familie skizziert, die Charaktertypen, gleichzeitig das historische Setting, die Ausstattung, die Bauten, das wirkt alles sehr gelebt, sehr glaubhaft. Und das assoziiere ich auch mit Game of Thrones, wo es aber natürlich einen großen Unterschied gibt. Und da bin ich auch sehr froh drüber, ist die Musik, weil es mich wahnsinnig stört bis heute, dass bei House of the Dragon im Grunde die Musik von der ersten Serie recycelt wird für das Intro und auch für den Rest. Hat natürlich auch eigene Motive, aber das nervt mich so. Und hier gibt es einen Gag damit, den fand ich auch nicht sehr gelungen. Aber es gibt dann einmal
auch noch einen Heldenmoment.
Einmal in der Serie gibt es einen Moment, wo wirklich das Ramin Djawadi-Thema aus Game of Thrones nochmal eine Rolle spielt. Und dann ist es verdient. Aber ansonsten ist es eine Serie, die sehr stark ihren eigenen Weg geht. Und das fand ich auch gut, weil das Intro zum Beispiel von House of the Dragon, das macht mich einfach fertig.
Ich fand es auch gut eingesetzt, wie es jetzt eingesetzt wurde. Außerdem war ja Game of Thrones am Anfang immer viel mit Nacktheit und so zumindest drum diskutiert wurde. Wir haben auch hier Nacktheit, aber eher männliche Nacktheit, was ich spannend fand. Vielleicht auch dem geschuldet, dass es eigentlich nur eine nennenswerte Frauenfigur gibt. Aber nichtsdestotrotz bleibt sich HBO da auch so ein bisschen treu.
Ja, es ist schon eine männerfokussierte Geschichte, muss man natürlich sagen. Es ist eine Rittergeschichte. Also so viele wahnsinnig diverse Figuren, auch was die Gleichgewichtung von Männern und Frauen angeht, hat man nicht. Aber es sind schon viele Frauenfiguren auch dabei, die ich in Teilen einfach sehr interessant fand. So, die sieht man vielleicht nie wieder, aber die beleben halt alles. Die haben nicht nur einen Selbstzweck, sondern das ist schon sehr gut geschrieben. Selbst die kleinsten Figuren sind irgendwie unterhaltsam oder interessant.
Fehlt dir als Drachenliebhaberin der Drachenanteil?
Nein. Also ich hatte ja immer ein Problem damit, dass Game of Thrones ab der 5. Staffel zu einer großen Blockbuster-Serie geworden ist, wo Effekte, Spektakel eine Riesenrolle spielt. Ich mochte es immer lieber, wenn Tyrion irgendwie sich aus einer Zwickmühle heraus befreien musste in The Eyrie oder wie auch immer das hieß, als wenn da irgendwie ein Drache rumfliegt und Armeen platt macht, so. Und deswegen in House of the Dragon kämpft die Serie ja auch damit, wie lange können wir die Drachen herauszögern, weil House of the Dragon ja eigentlich wenig erzählt kann, so, und gleichzeitig ganz viele Drachen zeigen, so, und schwächt die Serie auch, weil House of the Dragon durch die Palastintrigen spannender ist als durch die Drachen. Und insofern bin ich froh, dass man hier eine komplett drachenfreie Serie hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für viele sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also sowohl die Kürze der Folgen als auch die Abenteuer versus Fantasy-Geschichte, die hier erzählt wird, als auch das fehlende Spektakel. Es gibt Action, aber die ist eigentlich relativ sparsam eingesetzt. Und die ist jetzt auch nicht so, man sagt, das habe ich noch nie gesehen. Manche assoziieren vielleicht nur das mit Game of Thrones. Und die werden, glaube ich, enttäuscht werden, aber ist dann eben so. Night of the Seven Kingdoms ist für mich eher eine Serie, die Leute wieder zurück zu Game of Thrones bringt, die eine GOT-Müdigkeit hatten.
Mir ging es auf jeden Fall so, dass ich dachte, hier hat die Serie wirklich alles, was wir so geschätzt haben in den ersten Staffeln. Diese Charakterzeichnung, die so intensiv sein kann, dass jetzt die Action erstmal zweitrangig ist und dann auch so behandelt wird. Und mich haben auch die kurzen Folgen nicht gestört, weil ich dachte, das passt eigentlich perfekt auch zu der Novelle, die jetzt auch eine gewisse Geschichte erzählt, die man jetzt gar nicht in 6 ganzstündige Folgen wahrscheinlich hätte gießen können, wenn dann jedes Mal eine neue Aufgabe kommt, wie er muss Leute, die ihn als Ritter sozusagen für ihn bürgen finden, er muss eine Rüstung sich besorgen. Insofern, ja, ist es, also für mich hat es sehr gut funktioniert, aber gib doch mal dein Fazit zur Serie ab, Jenny. Würdest du sie empfehlen? Hat sie dir gefallen?
Ich würde Night of the Seven Kingdoms unbedingt empfehlen, wenn ihr Game of Thrones schon kennt. Ja, dann schaut das, auch wenn ihr Drachen liebt. So, das ist einfach eine andere Seite von Westeros, die wir sehen, die sehenswert ist, würde ich sagen. Schaut das auch, wenn ihr noch nie irgendwas von Game of Thrones gesehen habt.
Das ist ein guter Einstiegspunkt tatsächlich für Neulinge.
Also ich glaube, alle auch, die den Game of Thrones so vom Hören sagen, immer zu krass, zu brutal oder zu fantasy-lastig waren, sollten hier reinschauen. Weil was ich wirklich sagen würde, so als ultimatives Fazit, ist eine Serie, in der ich einfach gern Zeit verbracht habe. Es ist kein großes, nicht das große HBO-Drama, das 70 Emmys gewinnen wird. Es ist aber auch nicht die Mega-Blockbuster-Serie, über die morgen alle am Kaffeeautomaten reden werden, sondern es ist einfach eine Serie, die 6 Folgen lang ist, die sehr kurze Folgen hat, aber gerade lange genug sind die Folgen. Das heißt, man kann sie schnell wegschauen. Sie wird natürlich fortgesetzt werden, aber hat in sich schon abgeschlossene Staffel für sich, was ich auch immer sehr zufriedenstellend finde. Und ich wollte einfach so abhängen in der Serie. Ich wollte da auf den Wiesen rumsitzen oder eben nachts vorm Einschlafen in den Sternenhimmel schauen mit den beiden. Also das ist wirklich eine schöne Serie, die auch ans Herz geht, wo Köpfe eingeschlagen werden und wo man lernt, dass ein Spucknapf sehr, sehr viel bringen kann im Leben.
Danke, Jenny, für diese Einschätzung. Dann verrat uns ganz zum Schluss nur noch, wo können wir das denn jetzt überhaupt schauen? Denn das ist ja ein bisschen anders als sonst bei den Game of Thrones Serien.
Ja. Ab dem 13. oder wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, seit dem 13.01. gibt es ja in Deutschland HBO Max. Nach all den Jahren hat es HBO auch nach Deutschland geschafft mit einem eigenen Streamingdienst. Und hier kommt A Night of the Seven Kingdoms ab dem 19. Januar quasi exklusiv raus. Bisher war es ja so, dass die Game of Thrones-Serien alle bei Sky Wow liefen. Das wird nicht mehr so sein. In Zukunft wird es so sein, dass die neuen Serien bei HBO Max laufen und A Night of the Seven Kingdoms gehört dazu, während zum Beispiel House of the Dragon, was ja noch eine 3. Staffel bekommt, dann parallel bei HBO Max und bei Sky Wow rauskommen wird. Das heißt, wenn ihr ein Sky-Abo habt, könnt ihr leider dort nicht A Night of the Seven Kingdoms schauen. Aber ich würde sagen, als Einstieg in die Welt von HBO Max lohnt es sich. Also es ist eine gute Serie, um damit einen Streamingdienst zu launchen, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall ein schönes Geschenk zum Einstieg. Wir werden vielleicht später nochmal genauer über HBO Max als Streamingdienst reden, ob sich das lohnt so als Abonnement. Nichtsdestotrotz, am 19. Januar geht es los mit Folge 1 und dann jede Woche eine neue der 6 Folgen. Wird dann also bis Februar reinreichen bei HBO Max. Danke, Jenny, dass du hier ein bisschen Westeros-Einblicke gegeben hast.
Gerne doch.
Und wir hoffen, ihr habt auch so viel Freude damit wie wir zwei und sagen Tschüss und streamt was Schönes.